Und heute ist die Überschrift das Königreich Gottes und du. Ja, wir haben uns ja beschäftigt mit der Frage danach, was das Reich Gottes mit der Kirche oder der Gemeinde zu tun hat oder gemeinsam hat. Ist hier das Reich Gottes? Ist das das Ende vom Lied oder wie funktioniert das weiter? Dann haben wir uns letzte Woche mit der Frage beschäftigt, was hat das denn mit dem Rest der Welt zu tun, das Reich Gottes? Und wie ist der Plan Gottes dafür, das auch auszubreiten? Wir haben festgestellt, dass Gottes Plan ist, seine Herrschaft, so wie wir das auch beten im Vater unser, auf der Erde auszubreiten, so wie er es auch im Himmel tut. Und dafür sind wir seine Agenten oder seine Leute, seine Botschafter. An der Stelle möchte ich nochmal ein Stück anknüpfen, das Königreich, Gottes Königreich und du. Das hat ja offensichtlich dann was mit uns ganz persönlich zu tun und damit, wo wir stehen und wie wir unterwegs sind. Ich habe das in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste Teil ist das Reich Gottes in dir und im zweiten Teil geht es dann um das Reich Gottes durch dich. Das Reich Gottes in dir, das ist ja eine ganz faszinierende Sache und eine ganz faszinierende Frage. Wir haben definiert, dass das Reich Gottes da stattfindet oder da beginnt, wo Menschen Gottes Willen tun. Wo sie ihn kennengelernt haben, verstanden haben, was ist ihm wichtig, was sind seine Werte, was hat er vor. Durch sein Wort und durch seinen Geist angeleitet werden, ihr Leben entsprechend zu gestalten. Und dann auch das ganz treu und gehorsam zu tun. Es nur zu glauben im Sinne von für wahr halten, ist noch nicht Reich Gottes. Reich Gottes findet erst da statt, wo es Hände und Füße bekommt sozusagen, also wo es auch praktisch wird. Nun, an der Stelle, wo jemand sich entscheidet, und sagt, ich möchte gerne dazugehören, ich möchte diesem Gott folgen. Ich glaube, dass Jesus Christus dafür auf die Erde gekommen ist, um mich mit diesem Gott zu versöhnen, in Kontakt zu bringen, in Gemeinschaft zu bringen. Da starten die Grundvoraussetzungen für das Reich Gottes. Denn nur wenn ich das anerkenne und in dieser Gemeinschaft lebe, kann ich auch Gottes Willen tun. An dieser Stelle definiert Gott etwas oder legt etwas fest. An dieser Stelle, wo ein Mensch sagt, ich nehme dieses Angebot Gottes an, das Geschenk seiner Gnade und der Versöhnung mit ihm selbst, das Geschenk seiner Liebe, in dem Augenblick sagt Gott, du bist jetzt Teil meiner Familie. Du bist ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter. Und damit verbindet sich ja so einiges, wenn man ein Kind Gottes ist. Jeder von uns ist Kind seiner Eltern. Und ich weiß nicht, wie sehr das auf dich zutrifft, aber ich wage zu behaupten, in jedem von uns spiegelt sich ein Teil unserer Eltern wider. Ob das jetzt gut ist oder nicht so gut, sei nochmal dahingestellt. Insbesondere so im Jugendalter oder jungen Erwachsenenalter tendiert man ja eher dazu zu sagen, ich will bloß nicht so werden wie meine Eltern. Und hat so seine ganz eigenen Vorstellungen und Ideen. Und ich merke zunehmend, ich bin jetzt Mitte 40, habe noch ein paar Jahre vor mir, denke ich, ich merke zunehmend, dass ich meinen Eltern doch viel ähnlicher bin, als ich jemals gewollt oder gedacht habe. Und ich entdecke, dass das gar nicht so übel ist an den meisten Stellen. Söhne und Töchter sollen, so ist es gedacht, ihren Eltern ähnlich sein. Es gibt ein Erbgut, das in uns drin steckt, auf der natürlichen, biologischen Ebene, das verursacht, dass wir auf bestimmte Art und Weise aussehen alleine schon. Ähnlichkeiten dadurch. Es gibt auch ein anderes Erbgut, das wir mit uns tragen, nämlich die Prägung und Werte, die unsere Eltern uns mit auf den Weg gegeben haben. Und auch ein Großteil davon bewahren wir uns. Und genauso sollte das sein in Gottes Reich. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du Sohn oder Tochter von Gott bist, dann legt er sein Erbgut in dich hinein. Naja, genau genommen ist sein Erbgut schon ganz lange in ihm drin, weil er dich ja gemacht hat. Dann nennen wir es einfach mal, er entfaltet sein Erbgut in dir. Und er fängt an, dich Stück für Stück und immer mehr mit seinen Werten zu prägen. Und ja, auch da gibt es so ein Jugendalter, wo man denkt, finde ich manches auch nicht so gut oder nicht so einfach, gefällt mir nicht so, dass ich mich so und so verhalten soll, ich würde das lieber anders machen. Aber ich glaube, auch da mit zunehmendem Alter, auch als Kind Gottes, entdeckt man immer mehr, wie gut das ist, was Gott für uns hat. Und wie er uns prägen will und wie seine Werte uns positiv lenken und leiten können. Söhne und Töchter. Als Söhne und Töchter sind wir auch Erben. Erben ist eine gute Sache, wenn man davon absieht, dass dafür die vorherigen Generationen versterben müssten. Aber Erbe bedeutet, das, was meinen Eltern gehört, gehört mir. Und auch an der Stelle ist Gott sehr deutlich. Er sagt, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das ist schon Gesundheit. Wahrhaft erstaunlich. Dazu gehören Besitz, Rechte, Pflichten, Begabungen. Dazu gehören aber auch nochmal an dieser Stelle, denke ich, Charakter und Werte. Gott möchte uns das vererben und in die Hand geben. Vielleicht habt ihr eins der bekanntesten Gleichnisse aus dem Neuen Testament an der Stelle vor Augen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da gibt es diesen Abschnitt, sind ja zwei Söhne, der eine macht sein eigenes Ding und kommt dann irgendwann wieder. Und der Vater freut sich natürlich, dass sein Sohn wieder da ist, auch wenn er alles an Erbe verpulvert hat und verschwendet hat, was vorher da gewesen ist. Und er macht ein großes Fest. Und dann ist da der andere Bruder, der ist ziemlich beleidigt, weil er ja eigentlich der liebe, brave, treue war, der immer gemacht hat, was sein Vater gesagt hat. Er hat den Hof bestellt und sich um das ganze Erbe verantwortungsvoll gekümmert und sagt, also ich bin jetzt mal echt beleidigt. Ja, der verschwendet alles, kommt nach Hause, du machst ein Riesenfest für ihn, das Beste holst du raus, Siegelring an Finger wieder und so. Und er sagt, das ist nicht richtig. Für mich hast du nie ein Fest gemacht. Was sagt der Vater an dieser Stelle? Er sagt, alles, was ich habe, ist doch deins. Erstaunlich, oder? Alles, was ich habe, ist doch deins. Alles, was Gott hat, wenn du sein Kind bist, ist schon deins. Unbegreiflich, oder? Da bräuchte man jetzt eigentlich mal eine halbe Stunde Ruhe, um da mal so richtig drüber nachzudenken. Zu sagen, hey, das, was Gott an Liebe für mich hat, ist schon meins. Ich brauche da nicht mehr drum kämpfen. Ich brauche mich da nicht mehr drum bemühen. Ich muss nicht erst irgendwas leisten. Es ist schon meins. Alles, was er an Versorgung für dich hat, ist schon deins. Er sorgt für dich. Unermesslich. Erben. Söhne und Töchter und Erben. Und dann haben wir festgestellt, Gott ist König in seinem Reich und damit bist du ein Prinz oder eine Prinzessin. Deshalb habe ich die Bilder gemacht. Ich weiß nicht, hast du das nochmal da?
Mit den Kronen. Genau.
Ist vielleicht ein bisschen humorvoll dargestellt auf der einen Seite, aber ich glaube, es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Gott gibt dir eine Krone. Das ist nicht nur Wertschätzung, sondern das ist auch eine Position. Ist auch eine Verantwortung. Es bedeutet, dass du in dem Reich nicht irgendwo unter ferner Liefen einfach nur vorkommst, sondern dass dir das Reich mitgehört. Er sagt uns, dass wir als seine Söhne und Töchter mit ihm herrschen sollen. So, jetzt müsste man sich natürlich nochmal eigentlich an dieser Stelle ganz in Ruhe über, wie herrscht man im Reich Gottes, damit beschäftigen, damit wir das nicht missverstehen und denken, wir können jetzt die Rute rausholen und sagen, okay, ich bin jetzt hier der Chef. So hat Gott das nicht gemacht und so meint er es auch nicht. Aber nichtsdestotrotz bedeutet Herrschaft die Ausübung von wohlwollendem Recht und Gesetz für die Bürger des Reiches. So will ich es mal formulieren. Ich habe ja drei verschiedene Bilder mit den Männchen da gemacht. Das eine ist die Krone auf dem Kopf. Das ist so dieses Herrschaftssymbol eigentlich und das Bewusstsein. Ich habe eine Autorität in diesem Reich zu leben. Natürlich nur Autorität gegeben unter der Herrschaft des Königs, nach wie vor. Ja, also nicht meine eigene, sondern seine. Dann habe ich eine Krone hier so in diesen... versucht, in diesen Menschen hineinzulegen. Für mich stellt das dar oder bedeutet das die Herrschaft Gottes in mir. Ich bin berufen, mit ihm zu herrschen, aber ich bin gleichzeitig unter seiner Herrschaft. Und die geschieht nicht von außen auf mich drauf, im Sinne von, ich beherrsche dich jetzt, sondern die geschieht von innen durch seinen Geist aus mir heraus. Ich will dich leiten. Ich werde dich leiten, wenn du mich lässt. Wenn du mir Raum gibst in deinem Leben, werde ich das tun. So, und dann habe ich hier noch ein letztes Bild. Da war ich mir noch nicht ganz schlüssig, in welcher Richtung ich das lieber interpretieren will, als ich das so gestaltet habe. Das eine wäre ja auch so ein bisschen, ich mache, was ich will. Also eigentlich so das, was wir nicht tun sollen. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, und ich denke, da will ich eigentlich lieber hin, vielleicht hätte ich den knien machen sollen, mit der Krone vor ihm auf dem Boden. Aber ein knienes Männchen habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Und das hat mich erinnert an den Bibeltext, wo es in der Offenbarung heißt, dass die, es gibt 24 Älteste, ich denke, die setzen sich zusammen aus den Stämmen Israel aus dem Alten Bund, aus dem Alten Testament und den 12 Aposteln symbolisch aus dem Neuen Testament, also für das Volk Gottes, stellvertretend für das Volk Gottes im Alten und im Neuen Testament. Und was machen die? Die nehmen ihre Kronen ab und legen sie vor Gott nieder. Das ist ein Ausdruck von, ich stehe auch wieder unter Herrschaft. Und sage freiwillig, ich möchte, Gott, dass dein Wille geschieht. Also ein Ausdruck davon, dass ich verstanden habe, in welcher Position ich mich befinde. Ich bin nicht an erster Stelle, aber ich bin auch nicht derjenige, der irgendwo ganz unten am Boden sich befindet. Sondern ich bin unter Autorität, aber auch in Autorität. Das ist die Position, die Gott uns gibt. Das ist das Erbe, das Gott uns gibt. Und es ist wichtig, das zu wissen. Wenn ich das nicht weiß, werde ich immer mit dem Gedanken entweder rumlaufen, ich darf herrschen und ich bin der Boss. Dann fehlt mir der Teil von, ich bin unter Autorität. Oder ich laufe rum mit dem Gedanken, ich bin nicht gut genug und ich schaffe sowieso nichts. Dann bin ich derjenige, der noch nicht verstanden hat, dass Gott in mir und durch mich etwas bewegen will. Und aus beiden Positionen kommen wir heraus, wenn wir verstehen, wir sind Söhne und Töchter Gottes und wir sind Prinzen und Prinzessinnen mit Autorität, seine Herrschaft auszuüben auf dieser Erde. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der fragte mich, sagte, also eins von den Dingen, die ich... wo ich mir unsicher bin, ist, ob ich in dieser Position bin. Er hat es anders formuliert, hat das Wort Heilsgewissheit verwendet. Heilsgewissheit, jemand, der schon lange mit Christus unterwegs ist, kann das vielleicht verstehen. Aber letztendlich geht es darum, bin ich wirklich fest verankert in dieser Beziehung zu Gott? Oder bin ich vielleicht noch gar nicht angekommen oder könnte ich da eventuell rausfallen irgendwie? Was passiert mit, meistens ist es dann der Gedanke an die Ewigkeit eher geknüpft oder den Himmel, könnte es passieren, dass ich da am Ende doch gar nicht dabei bin oder nicht dazugehöre oder da nicht reinkomme, wie auch immer. Heilsgewissheit kann hier und heute beginnen. Heilsgewissheit beginnt nicht erst an dem Tag, wo du stirbst und dann feststellst, okay, ich bin im Himmel oder in der Hölle. Ich sag's jetzt mal so. Ich bin bei Gott oder ich bin nicht bei Gott. Sondern Heilsgewissheit beginnt hier und heute, wenn ich weiß und verstanden habe, ich darf Teil von Gottes Reich sein, weil er mich liebt. Und weil ich diese Liebe erwidern und beantworten darf. Und wenn du das hast und das tust und danach dein Leben ausrichtest, dann brauchst du dir keine Sorgen machen, ob du dabei bist oder dazugehörst oder nicht. Das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle, das auch nochmal deutlich zu machen. Teil von Gottes Familie und damit auch Teil von Gottes Reich bist du in dem Augenblick, wenn du das Geschenk der Vergebung und der Versöhnung mit Gott, dem Vater, von ihm einfach annimmst. Einfach sagst, ja, das glaube ich, das will ich haben, das packe ich aus, das entfalte ich. Und ein sinnvolles Geschenk, wenn man es dann ausgepackt hat, gebraucht man auch. Das lebe ich, mit anderen Worten. Reich Gottes in dir. Riesengeschenk. Erstaunlich und unglaublich, was er uns damit alles schon gegeben hat. Das Reich Gottes durch dich. Zu einem gewissen Grad haben wir uns damit ja schon beschäftigt, bei der Frage, wofür ist Gemeinde eigentlich da? Ist es das Ziel oder ist es eigentlich mehr Mittel zum Zweck, um uns auf diesem Weg Reich Gottes zu bauen, zu halten, und auch mit der Frage nach, wo nehmen wir unsere Verantwortung, Reich Gottes in unserer Gesellschaft zu bauen, eigentlich wahr? An dieser Stelle möchte ich einen Bibeltext vorlesen aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 13, die Verse 18 bis 21. Das ist lieb von dir. Lukas 13, Vers 18 bis 21. Dann sagte Jesus: Welches Bild kann das Reich Gottes am besten wiedergeben? Womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mann in seinen Garten sät. Es geht auf und wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen Vögel nisten können. Womit soll ich das Reich Gottes noch vergleichen, sagte Jesus. Es ist wie mit dem Sauerteig, den eine Frau nimmt und unter einen halben Sack Mehl mischt. Am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Gar nicht so einfach zu verstehen, oder? Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das ein Mann in den Garten sieht, es wächst, wird zu einem Baum, in den Zweigen nisten Vögel. Sauerteig rein ins Mehl mischen, am Ende, nach einer Weile, ist der ganze Teig durchsäuert. Okay, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Reich Gottes bauen wir mit Menschen. Und deshalb bauen wir Reich Gottes auch in unsere Gesellschaft hinein. Mit den Menschen, die unsere Gesellschaft ausmachen, auf allen Ebenen des Lebens und des Alltags und auch mit allen Typen von Menschen. Also über Geschlecht, Generation, Alter, Kultur, Haarfarbe und so weiter hinaus. Ich habe letztes Mal danach gefragt, wo die Christen sind, die das tatsächlich auch tun in ihren Alltag hinein. Ich habe ein paar Beispiele genannt, wie Politik oder den Bereich von Erziehungswesen. Und so kann man das für alle Bereiche machen. Und hoffe ich jedenfalls, den Gedanken so ein Stück in euer Kopf und euer Herz gesät, dass wir nicht erwarten können, dass die Welt sich nach Gottes Maßstäben verändert und ausrichtet, wenn nicht Christen bereit sind, an diesen Stellen Verantwortung zu übernehmen und auch in Position und Leiterschaft hineinzugehen an diesen Stellen. Also nicht nur zu sagen, ja, ich mache da so ein bisschen mit irgendwo, sondern auch zu sagen, hey, ich möchte das prägen. Ich möchte ganz bewusst da reingehen und die Werte, die Gott mir mitgegeben hat, die möchte ich verbreiten, und verbreiten kann ich sie am effektivsten, wenn ich in Leitungsposition bin. Das bedeutet dann Einfluss in unsere Gesellschaft. Ich habe mir für heute aufgeschrieben, nichtsdestotrotz, nicht jeder wird Bundeskanzler. Oder Bundeskanzlerin. Wo ist mein Raum und wo ist mein Platz? Was ist meine Kapazität? Und ein Stück natürlich auch die Frage, was ist meine Befähigung, meine Berufung, die Gott mir mitgegeben hat? Und jetzt komme ich zurück zu dem Bild hier, zu den zwei Bildern, die Jesus uns mitgibt. Nicht jeder wird Bundeskanzler, aber jeder hat Verantwortung. Wie sieht diese Verantwortung aus? Das Reich Gottes beginnt mit einem Senfkorn. Also klein. Nun, das Senfkorn muss irgendwo erstmal eingepflanzt werden und irgendwo starten. Es muss irgendwo Fuß fassen und Boden finden, wo es gedeihen und wachsen kann. Das bist du oder ich. Wir sind der Boden, in dem das Reich Gottes anfangen kann zu wachsen, sich zu entfalten und zu gedeihen. Wir sind der Nährboden für das Reich Gottes, in dem Maße, in dem wir sagen, ja, ich weiß, dass Gott mir alles gegeben hat, was ich brauche. Ich bin Sohn, Tochter, ich bin Erbe, ich bin Prinz, Prinzessin. Ich möchte gerne, dass sich das in meinem Reich entfaltet, in allen Lebensbereichen. Dann bin ich der Boden dafür, dass sich von hier aus etwas entwickeln kann. Ich bin der Nährboden für diesen Baum des Reiches Gottes. Daraus wächst ein Baum. So, das Erste, was man beim Baum, was beim Baum passiert ist, umso größer der ist, umso leichter siehst du ihn. Ein Saatkorn in der Erde kannst du überhaupt nicht sehen. Wenn das erste kleine Pflänzchen rauskommt, musst du schon ziemlich nah dran sein, damit du es entdecken kannst. Aber umso größer das wächst und umso stärker das wird, umso leichter ist es für andere zu sehen. Das ist das Bild von diesem Baum. Umso stärker in dir Reich Gottes stattfindet, dass seine Werte und seine Herrschaft in deinem Leben Gestalt gewinnt und sich umsetzt und in deinem Handeln sich widerspiegelt, umso leichter und umso sichtbarer wird Reich Gottes für die Menschen um dich herum. Bäume haben noch ein paar andere Vorteile. Irgendwann wachsen da auch Früchte dran. Und was passiert mit den Früchten? Werden neue Bäume draus irgendwann. Vorausgesetzt, sie fallen irgendwie oder werden irgendwo wieder in fruchtbaren Boden gepflanzt. Das Bild ist hier jetzt nicht drin, dafür ist hier das Bild von den Vögeln drin. Die kommen und in den Zweigen nisten. Interessant. Die kommen nicht nur und fliegen mal kurz vorbei, setzen sich da auf den Zweig und machen ihr Geschäft und fliegen weiter, sondern die fühlen sich so wohl, dass sie da bleiben wollen und da nisten wollen und Teil von diesem Baum irgendwie sein wollen. Also sie werden nicht zum Baum, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn in unserem Leben Reich Gottes sich entfaltet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, so in meinem Leben, Reich Gottes sich entfaltet in meinem Leben, dann kommen Menschen und sagen, das ist irgendwie angenehm hier. Das ist ein guter Ort, um dabei zu sein. Vielleicht so ein bisschen wie auf dem Berg der Verklärung, als Jesus sich mit Mose und Elia trifft Und die drei Jünger, die dabei sind, sagen, ey, das ist so gut hier, lass uns mal Häuser bauen. Hier bleiben wir. Und Menschen kommen und sagen, hey, das fühlt sich so gut an, wie du als Person bist. Ich fühle mich so geborgen, weil du Werte lebst und die echt sind und authentisch sind. Hier will ich bleiben. Hier fühle ich mich wohl. Hier fühle ich mich angenommen, geborgen, geliebt. Hier wird ehrlich mit mir umgegangen. Hier sind Menschen treu zu mir. Und sie kommen und nisten. Ich will das Bild nicht weiter dehnen an der Stelle. Ich lasse das mal dabei. Okay. Und das zweite Bild, was Jesus hier verwendet, ist der Sauerteig, der unter Mehl gemischt wird. Und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Okay, in dem Fall, was bist du? Der Sauerteig. Das ist was Positives übrigens. Sauerteig hat nichts mit sauer zu tun. Sondern es sind Treibmittel dafür, dass etwas vernünftig backen und sich entwickeln kann. Was ist mit dem Sauerteig? Was muss mit dem gemacht werden, damit er seinen Zweck erfüllt? Er muss unter das Mehl gemischt werden. Was ist das Mehl? Das sind die Menschen, die noch kein Sauerteig sind. Also die noch nicht Reich Gottes erlebt haben. Die noch nicht entdeckt haben, wie sehr Gott sie liebt. Die noch nicht entdeckt haben, wie gut die Werte Gottes für ihr Leben und für ihren Alltag und für ihre Gesellschaft sein können. Mehl wird nicht von alleine zu Sauerteig. Mehl wird nur zu Sauerteig, wenn man da ein bisschen Sauerteig reinmischt. Interessanterweise, ich habe mich jetzt nicht nochmal genau informiert, aber das Verhältnis von Sauerteig zu Mehl ist auf jeden Fall auf der Seite des Mehls anzusiedeln. Keine Ahnung, 1 zu 10 oder so? Wie viel braucht man für ein Kilo Mehl? Wie viel Sauerteig braucht man? Weiß ich nicht. Ist, ja, aber man braucht nicht viel. Ja, man braucht nicht viel. Und das ist eins von den Dingen, die ich herrlich an diesem Bild finde. Dass wir manchmal denken, naja, was soll ich schon bewegen? Wie soll das gehen? Was soll da schon bei rauskommen? Du bist vielleicht nur wenig Sauerteig. Du wirst in Mehl gemischt und du hast das Gefühl, das Mehl um dich rum erstickt dich, weil es so viel ist. Aber der Effekt ist tatsächlich, das Mehl wird nach und nach durchsäuert. Das ist ein Prozess, der sich ja Stück für Stück von da aus entwickelt und entfaltet. Und ich glaube, dass das tatsächlich Wahrheit ist. Solange wir an unserem Gott nah dran sind und ihm treu folgen und das Leben, das er uns geschenkt hat, entfalten und leben, durchsäuert das unsere Umgebung. Und durchsäuern ist für mich auch tatsächlich so ein Bild, so ein aktives Bild. Auf der einen Seite ist es mehr als der Baum. Der Baum steht erstmal nur da und die Vögel entscheiden sich, ob sie kommen und da drin nisten. Der Sauerteig wird aktiv in das Mehl reingemischt. Also wir haben beides. Das eine ist, dass du sagen darfst, hey, wenn ich einfach nur mein Leben mit Gott treu lebe, dann werden Menschen das sehen in meinem Umfeld. Und das andere ist, dass es auch ein paar gibt, die gehen nie vor die Tür, die sehen keine Bäume. Die gucken sich nicht um. Zu denen muss man hingehen. Wenn unsere Bäume alle im Gemeindehaus nur wachsen zum Beispiel, jetzt mal um das Bild nochmal ein bisschen zu übertragen, dann sehen das nur diejenigen, die sagen, ach, ich habe da sowieso irgendwie Interesse, ich will diese Bäume mal angucken. Die kommen dann hierher. Und der Rest ist irgendwo da draußen und pulvert als Mehl irgendwo so durch die Gegend. Und da müssen wir hin und Sauerteig sein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Sauerteig prägt das Mehl. Und an der Stelle ist wieder die Frage, wie viel kann ich und will ich und darf ich tun und wozu beruft Gott mich, um ganz aktiv auch Menschen zu zeigen und zu sagen, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich die Werte vertrete, die ich habe. und woher die kommen. Ganz aktiv drauf loszugehen, zu sagen, das liegt daran, dass mein Gott mich liebt. Dass er mich heil gemacht hat. Dass er mich versorgt. Dass ich entdeckt habe, wie gut mir das tut, wenn er mir mit diesen Werten begegnet. Und auch wenn Menschen in meiner Umgebung, Gemeinde, mir mit diesen Werten begegnen. Das Schöne an der Geschichte ist, die Vögel kommen von alleine und das Mehl säuert auch von alleine sozusagen. Wir brauchen niemanden zu überreden. Wir brauchen niemanden zu zwingen. Genauso wenig wie Gott das mit irgendjemandem macht, haben wir das nicht nötig und haben die das auch nicht nötig. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der einfach stattfindet, wenn A, Reich Gottes in mir wächst und B, ich das, was in mir oder was Gott in mir hat wachsen lassen, wenn ich das in meiner Gesellschaft austeile und da hineinmische. Dann ist es ein ganz natürlicher Prozess, dass das Reich Gottes sich ausbreitet und weiter wächst. Genial, oder? Man braucht gar nicht so viel zu machen, außer aktiv an dem dran zu sein, was Gott einem vor die Füße legt und zu sagen, hey, ich weiß auch, ich bin für diese Gesellschaft ein positiver Einfluss, wenn ich das lebe, was Gott mir schon gegeben hat. Und den möchte ich nutzen und wahrnehmen in dem Maß, wie er mir zur Verfügung steht. Das ist das Königreich Gottes und du. In dir und durch dich. Amen. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du das mit uns machst, dass du dieses Samenkorn bereit gehalten hast und an irgendeinem Punkt uns erwischt hast, wo wir sagen konnten, ja, ich möchte, dass dieses Samenkorn in mich hineingepflanzt wird und in mir wächst. Dass wir Gnade gefunden haben, dir zu glauben und dir zu vertrauen. Und dass es von da aus wachsen darf und sich entfalten darf und wir immer mehr von dir entdecken und lernen und das deshalb immer stärker und größer in uns wird und dann auch sichtbar für andere wird. Und ich danke dir auch für die Momente und Gelegenheiten, die wir haben, wo wir anderen das ganz konkret mitteilen können und zeigen können und sagen können, hey, wir sind nicht nur einfach so, wir sind nicht einfach gute Menschen sondern wir sind beschenkt, wir sind begnadet und das dürfen wir teilen, das wollen wir gerne teilen. Danke, dass wir Teil von deinem Reich sind, als Söhne und Töchter, als Erben, dass wir gerufen sind, mit dir zu herrschen und deine Herrschaft auszubreiten, mit diesen fantastischen Werten und mit dieser herrlichen Liebe, die dem zugrunde liegt. Das ist eine Ehre, Herr. Es ist eine Ehre, Teil davon zu sein. Und ich bete einfach auch nochmal, dass du Gnade schenkst, dass unser Umfeld, unsere Stadt oder die Vereine, in denen wir sind, die Menschen an den Arbeitsplatz, wo wir zu tun haben, die Städte, in denen wir unterwegs sind, in unserem Alltag, ich bete darum, dass sie offene Augen dafür haben, das sehen zu können und dass sie offene Ohren und Herzen dafür haben, das auch zu hören und aufzunehmen, zu verstehen, was für ein Riesengeschenk das ist, was du jedem Menschen machen willst. Danke, dass du uns darin auch ausrüstest, leitest und führst. Du hast uns alles gegeben, was wir dafür brauchen. Danke. Amen.